Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Was hätte wohl Susan Sontag gestern zu den Schreckensbildern aus Washington gesagt? Als die 71-jährige New Yorkerin am 28. Dezember 2004 starb, da galt sie als die Verkörperung der coolen Linksintellektuellen schlechthin. Als Popstar einer moralisch integren Kulturwissenschaft mit gewitzt ironischem Charme. Zu verdanken hatte Susan Sontag dieses Image ihren brillanten Essays wie Anmerkungen zu Camp von 1964, Against Interpretation von 1966 oder auch Krankheit als Metapher von 1978. Ein Aufsatz, in dem sie sich strikt gegen die leichtfertige Verwendung von Krankheitsmetaphern aussprach. Was aber nur ganz wenige wissen, der wahre Herzenswunsch von Susan Sontag, das war, als Schriftstellerin erfolgreich zu sein. Und tatsächlich hat sie auch mehrere Romane und Kurzgeschichten geschrieben. Und 5 dieser Short Stories, die liegen jetzt in einer neuen deutschen Übersetzung vor. Antje Strubel hat sie sich für uns angeschaut.
Susan Sontag gilt neben Joan Didion als eine der wichtigsten US-amerikanischen Intellektuellen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, der ihre brillanten, provokanten Essays Weltruhm einbrachten. Dass sie auch Kurzgeschichten verfasste, dürfte nur wenigen bekannt sein. Nun sind 5 dieser insgesamt 16 literarischen Erzählungen Susan Sontags in der eleganten Übersetzung von Katrin Ratzum im Hansa Verlag erschienen. 2 davon ragen heraus. Zum einen die Titelerzählung »Wie wir jetzt leben«, die Sontag Mitte der 80er Jahre über die Stigmatisierung AIDS-Kranker verfasste, zum anderen eine autobiografische Erinnerung an ihren Besuch bei Thomas Mann in Los Angeles im Alter von 16 Jahren. In »Wie wir jetzt leben« beschreibt Sontag die Auswirkungen einer HIV-Diagnose auf einen Freundeskreis. Nahestehende Menschen versammeln sich um einen todkranken AIDS-Infizierten, der namenlos bleibt, obwohl ständig über ihn geredet wird.
»Er hat jetzt so etwas seltsam Unbeteiligtes«, sagte Ellen. Das macht mich ganz nervös. Es beunruhigt mich, auch wenn es dadurch leichter ist, mit ihm zusammen zu sein. Aber wo ist seine Wut geblieben? Fragte sich Jan. Er ist jetzt so liebenswürdig, sagte Eileen. Er ist so nett, sagte Tanja. Nett, nett, stöhnte Paolo. Die Ärztin sprach davon, ihn in 10 Tagen zu entlassen.
Schon vor seinem Tod wird der Sterbende von den Freunden symbolisch getötet. Sie rücken ihn in eine lebendige Abwesenheit. Denn während die Hauptfigur kein einziges Mal selbst zu Wort kommt, sprechen und urteilen ständig andere über sie in der dritten Person. Und so wird hier der Akt des Sprechens über den Sterbenden, als wäre er abwesend, zu einer mörderischen Tätigkeit. Die 2. herausragende Erzählung Sontags handelt davon, wie die Highschool-Schülerin vom Zauberberg noch frisch verzaubert 1949 Thomas Mann in seinem Haus in Pacific Palisades in Los Angeles besuchte. Mit Erika Mann war der Termin telefonisch für einen Sonntag verabredet worden. Aufgeregt und lange vor der Zeit der Verabredung parkten Sontag und ihr Freund etwas abseits des Hauses und gingen ihr funkelndes Repertoire an Sätzen, mit denen sie den weltberühmten Exilschriftsteller beeindrucken wollten, noch einmal im Kopf durch, ehe sie pünktlich mit ausgestelltem Motor vors Haus rollten.
Thomas Mann stellte Tasse und Unterteller auf den Tisch, tupfte sich die Mundwinkel mit seiner dicken weißen Serviette ab und sagte, er freue sich immer, junge Menschen aus Amerika kennenzulernen, denen die Energie, Gesundheit und grundsätzlich optimistische Einstellung dieses großartigen Landes eigne.
Während die beiden Schüler Thomas Mann zuerst befangen an seinem Schreibtisch und später an einem niedrigen Kaffeetischchen gegenüber sitzen, wächst in der 16-jährigen Susan Sontag das Unbehagen. Denn Thomas Mann hat außer eingeübten Phrasen wenig zu sagen, während Katja Mann verhuscht Kaffee und Kuchen serviert. Im Ganzen verhandelt diese Erzählung die Kluft, die sich zwangsläufig zwischen einem Werk und dem banalen Alltag seines Autors auftut.
Es hätte mir nichts ausgemacht, wenn er geredet hätte wie ein Buch. Ich wollte, dass er redete wie ein Buch. Was mich auf eine unbestimmte Weise zu stören begann, war die Tatsache, dass er wie eine Buchbesprechung redete. Ich erinnere mich, dass ich zu überlegen begann, wann es wohl vertretbar wäre, zu gehen. Ich erinnere mich besser an mein tiefes Missbehagen als an das, was er sagte. Ich versuchte nicht zu viele Plätzchen zu essen, aber in einem Moment der Geistesabwesenheit aß ich dann doch eines mehr als beabsichtigt. Er nickte, Bitte, greifen Sie zu, sagte er. Es war schrecklich.
Sehr aufschlussreich ist das Nachwort, das Verena Lüken für diesen Erzählband verfasste. Sie ordnet die qualitativ und thematisch eher heterogenen Erzählungen poetologisch ein. Der Schreibakt als solcher habe für Sontag im Mittelpunkt des Interesses gestanden, für die das Schreiben eine Haltung zur Welt gewesen sei.
Sie benutzte die Short Story also hin und wieder, um sich über bestimmte Fragen von Form und Fragment, von Autobiografie und Fiktion klar zu werden. Etwa um auszuprobieren, wohin es sie führte, wenn sie ihren eigenen Gedanken ein Gegenüber und eine Widerrede entgegenstellte. Dabei klingt sie in jeder Geschichte ein bisschen anders, als probiere sie unterschiedliche Stile und Sprechweisen aus.
Aus Susan Sontags Erzählung strahlt der Geist der Denkerin. Zuweilen etwas zu hell. Denn der Scheinwerfer der Selbstuntersuchung stellt das Literarische, jenes gerade nicht der Schärfe des Verstandes abgerungene, in den Schatten. Trotz aller Experimentierfreude wirken Sontags Erzählansätze aber merkwürdig mechanisch. Das Augenmerk wird aufs Erzählprinzip gerückt, die Machart schnell durchschaubar. Insofern haftet diesen Texten tatsächlich ein Werkstattcharakter an. Lesenswert sind sie trotzdem, aber eher zur Vervollständigung der eigenen inneren Susan Sontag-Bibliothek, denn als lebendiger literarischer Kosmos.
Das sagt Antje Strubel über Wie wir jetzt leben, ein Band mit 5 Kurzgeschichten von Susan Sontag. Ins Deutsche übertragen hat sie Katrin Ratzum, verlegt wurden sie beim Karl Hanser Verlag in München, 125 Seiten, 20 €.